Ja, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, heute in eurer Mitte. Und der Raphael und ich, wir haben ein bisschen getauscht. Der Raphael hat heute die Leitung übernommen, die ich jetzt normal gemacht hätte. Und ich bin jetzt eingesprungen, weil der Tim erkrankt ist. Und wir haben das Thema so belassen, das in der Themenreihe drankommt. Ich nenne das für euch jetzt mal, vielleicht wisst ihr es auch, steht ja draußen bei der Übersicht stets. Also heute ist das Thema, Gott gibt dir fruchtbares Leben. Also ganz persönlich gefasst, Gott gibt dir fruchtbares Leben. Und das ist in der Themenreihe Verheißungen. Das ist für heute das Thema, das haben wir auch belassen. Und ich habe mich darauf vorbereitet und ich freue mich ganz arg, weil es etwas ist, was ich weitergeben darf, wo ich einfach jetzt auch in der letzten Zeit Erkenntnis bekommen habe, wie ich zu diesem Thema Frucht stehe. Und da möchte ich euch einfach teilhaben lassen. Und ich halte es jetzt so, wie ein Vorredner vor mir, der hat Bibelstunde gehalten hat, wahrscheinlich das vorletzte Mal, der gesagt hat, ihr habt doch bestimmt große Erwartungen. Und er selber hatte auch Erwartungen, ganz große. Von dem würde ich mal ausgehen, dass diese großen Erwartungen dann auch in Erfüllung gehen. Aber wie genannt, durch Gebet wird es nur möglich sein. Wir haben einen Bibeltext, den ich für heute vorgenommen habe. Und den schlagen wir mal gemeinsam auf. Johannes, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Lese ich komplett. Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleib in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde, oder andere Bibelübersetzung hat, heißt es, vollkommen werde. Ja, liebe Geschwister, wir sind jetzt heute zusammengekommen und wir nehmen das jetzt mal ganz persönlich. Unsere Beweggründe, weshalb wir heute da sind. Und auch in der Form, wie wir da sind. Ich rede jetzt einfach mal von der Form. Jung und alt, das ist eine Form. Verheiratet, ledig, verwitwet, geschieden, erwerbstätig, also sind jetzt auch dann schon wieder Eigenschaften, nicht erwerbstätig, gesund, krank. Und wenn ich jetzt noch weiter fragen würde, hätte man noch ganz viele Möglichkeiten, wie wir heute hier sind. Warum mache ich das? Weil jeder sich die Frage stellt, warum er heute hier ist und warum ich mir heute Gedanken mache über Frucht. Und das ist doch bestimmt für jeden eine Frage, ob er persönlich in diesem Text, den ich jetzt gerade gelesen habe, angesprochen ist, als eine Weintraube am Weinstock. Ich glaube, das möchte doch jeder sein. Jeder von uns, mir eingeschlossen, möchte doch so eine Weintraube sein, die im Mund zergeht, wenn man sie im Mund hat, oder im Wein, wenn es bekömmlich ist. Und da müssen wir uns doch fragen, woher kommen wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Und das ist doch eigentlich vollkommen egal. Der Herr Jesus hat doch dieses Gleichnis oder dieses Bild seinen Jüngern gegeben, weil er alle damit ansprechen wollte. Ausnahmslos. Er hat doch jeden angesprochen. Egal, ob er dick oder dünn oder krank oder irgendwas ist, so wie wir das bereits jetzt schon mal gehört haben. Aber gerade weil wir so unterschiedlich sind, müssen wir uns doch fragen, dann müssten doch die Früchte ganz unterschiedlich sein. Eine dicke Frucht oder eine dünne Frucht, eine gelbe, eine rote, eine grüne. Und ich weiß nicht, ob wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht haben. Ich mache mir jedenfalls manchmal Gedanken über das, ob das, was ich lebe, ob das Frucht ist. Wieso stelle ich mir eigentlich die Frage, ob das Frucht ist? Vielleicht kommt es von meiner Herkunft, dass ich mir die Frage stelle, was bin ich für eine Frucht? Also ich stelle mir mal die Frucht. Matthias, stell dir doch mal die Frage, was bist du für eine Frucht? Jetzt haben wir eine Schwierigkeit in unserer Vorstellung. Wir können doch einen Mensch nicht als Frucht darstellen. Das geht doch überhaupt nicht, oder? Das wäre ja ungefähr auch so, wie wenn ich euch fragen würde, wer fühlt sich wie ein Elefant oder wer fühlt sich wie ein Löwe oder so ähnlich. Aber doch ist es möglich, dass ich zum Beispiel von mir sage, manchmal bin ich ein Löwe. Manchmal bin ich ein Lamm. Ich kenne sogar ein Lamm aus meiner Sippe, da kenne ich jemanden, weiblich, das ist ein Lamm. Die hat einfach die Art eines Lammes. Ich glaube, ihr kennt vielleicht auch ein Lamm. Kennst du ein Lamm? Kennst du einen Löwe? Also, da machen wir ja mit. Da spielen wir ja mit, wenn ich von Tieren rede. Aber jetzt reden wir nicht von Tieren, wir reden einfach von einer Frucht. Und was ich für heute Abend mir noch als Frage mitgenommen habe, ist, und da müsst ihr mir helfen, ich möchte die Frucht messen. Also wir messen Frucht. Das habt ihr so nie gemacht, gell? Frucht messen. Gell? Also den Inhalt messen von was, ob irgendwas ausgefüllt ist von was, das kann man ja messen. Aber Frucht messen, ich glaube, das habe ich auch noch nie auf meiner Plattform gehabt, dass ich das mal je gesagt hätte. Und was wir dann auch noch machen könnten, das machen wir dann zum Schluss, denke ich, dass wir untereinander Früchte vergleichen. Also, wir zwei, wir sind ja verwandt miteinander. Wir könnten uns ja mal direkt vergleichen, gell? Direkt. Ja, also bist du so ein bisschen lammartig, also wie ein Lamm. Still, leise, ruhig und so. Und ich bin ja eher, also ich habe es ja schon gesagt, ein Löwe, gell? Das passt ja wahrscheinlich. Aber du hast jetzt ein bisschen gelächelt, weil wahrscheinlich bist du wahrscheinlich nicht so lämmlich. Vielleicht bist du auch ein bisschen ein Löwe. Aber ihr merkt, wir sind nicht gleich Löwe. Wer wäre dafür, dass wir heute Abend jetzt miteinander, dass wir das mal messen? Wer ist unterschiedlich Löwe? Also ich bin mehr Löwe, mal weniger. Ich glaube, das geht einfach nicht. Aber trotzdem wollen wir uns das mal vorstellen. Und ich habe schon den Einstieg ein bisschen gemacht, zu sagen, eine Frucht zu sein. Stellt doch mal einfach eine schöne Frucht vor für euch. Also ich habe eine im Mund gerade, eine Frucht. Überlegt mal, eine Frucht. Hat jeder ein Bild für eine Frucht? Und also meine Frucht, die ist süß. Die kann man lutschen. Also ich weiß nicht, wie man da auf Hochdeutsch sagt. Die zerschmilzt. Die ist süßlich. Und wenn man sie in ein Glas reinmacht, dann ist sie ein bisschen rötlich. Was ist das für eine Frucht?
Himbeere.
Nein, da lag ich jetzt falsch.
Himbeere.
Nein?
Erdbeere.
Das war Erdbeere, ja. Aber okay. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Aber trotzdem, für mich ist die Erdbeere einfach diese Frucht, wo ich sage, die brauche ich eigentlich immer, das habe ich gern. Das ist für mich bekömmlich. Gibt es schlechte Früchte? Was machen wir mit der schlechten Frucht? Was machen wir mit der?
Aussortieren.
Ja, ausspeien. Ja, weg. Die haben im Mund und plötzlich ein schlechter Apfel gab es schon. Gell? Oh. Dann war noch ein Wurm drin zusätzlich. Machen wir weg. Gell? Und merkt ihr, ich glaube, wenn wir uns so damit beschäftigen, ich habe mich jetzt so damit beschäftigt, dass wir einfach einen Einstieg haben für die Frucht. Aber ich bringe ja noch eine Steigerung. Ich lasse es ja gar nicht dabei. Also ich gehe nur auf den Bibeltext ein. Ich möchte eigentlich noch was ganz anderes sagen. Und zwar, kann mir noch mal jemand wiederholen, was das Thema ist für heute Abend?
Frucht bringen, ne?
Nein, das ist nicht das Thema. Gott gibt dir fruchtbares Leben. Boah, das ist hart, gell? Du hast natürlich im weitesten Sinne natürlich recht, aber noch persönlicher, Gott gibt dir fruchtbares Leben. Stell dir mal vor, ich würde jetzt reinkommen und würde sagen, Gott gibt euch fruchtbares Leben. Ja, dann bin ich ja Motivator, oder? Mhm. Ich bin ja ein Erfolgsmensch. Ich sage, ich habe ein Produkt und das möchte ich verkaufen. Und wenn ihr das habt, dann geht es euch gut, oder? Ich könnte es auch noch anders sagen. Ich könnte sagen, Gott gibt dir erfolgreiches Leben. Was sagt ihr jetzt? Also, jetzt müsst ihr was liefern, gell? Gott gibt dir erfolgreiches Leben. Das ist für mich jetzt eine Frage. Ich kann warten.
Kommt halt darauf an, wie du Erfolg definierst. Also Erfolg, wenn man es weltlich definiert, dann würde ich sagen, nein. Aber erfolgreich in Gottes Augen, wahrscheinlich mit ihm in der Beziehung zu leben.
Weiter, was noch? Das ist doch Anmaßung. Ich sage heute Abend, Gott gibt dir persönlich erfolgreiches Leben. Das ist doch Anmaßung. Jetzt stimmen wir mal ab.
Warum machen wir es dann so wenig von dem erfolgreichen Leben?
Also wirst du...
Von dem Geschenk.
Das heißt, ich habe bei dir Nein aufgeschrieben und bei dir schreibe ich Ja auf. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ich wiederhole es nochmal, du sagst, das Erfolg, da kommt es darauf an, wie ich das messe. Und ich muss es messen, ja. Oder ich könnte es messen und dann kann ich es erst beurteilen. Und du sagst, ja, wie sieht das überhaupt aus? Das heißt, du erwartest eigentlich einen Erfolg, oder?
Genau.
Wenn dir jemand einen Staubsauger verkauft, dann erwartest doch du, dass der funktioniert. Also wenn da ein Christ da ist, dann muss er doch auch funktionieren. Ist er dann nicht erfolgreich oder ist er erfolgreich? Also ihr merkt, ich darf mit diesen Begriffen schon spielen. Ja? Ist nur ein deutscher Begriff. Aber ich verlasse jetzt den Gedanke, erfolgreich zu sein. Aber vielleicht kann das ein Hintergedanke sein, dass wir sagen, wenn wir Frucht bringen, bringt diese Frucht in sich betrachtet einen Erfolg, eine Größe. Und ich glaube, da würde man wahrscheinlich nicht widersprechen. Ein Weizenkorn, das ich in die Erde reinmache und das Frucht bringt, was kommt aus diesem Weizenkorn hervor? Eine Pflanze. Und was bringt die Pflanze?
Mehr.
Dann ist doch das Erfolg, oder? Die Pflanze bringt für sich etwas, dass sie zumindest schon mal einen Eigenerhalt hat. Sie hat zumindest einen Samen in sich. Und sie bringt noch zusätzlich für andere noch was, nämlich mehr. Ist das nicht Erfolg? Also müsste man doch eigentlich, wenn wir die Frucht betrachten, müsste man sagen, jede Frucht ist Erfolg. Ganz praktisch, ich habe es in der Predigt schon erwähnt, ich habe Weizen gesät vor 14 Tagen. Ich muss euch sagen, ich habe die Körner in die Erde reingemacht und jetzt habe ich da eine Reihe und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Der Weizen ist bis heute nicht aufgegangen. Da hat sich kein Erfolg eingestellt. Könnt ihr euch das vorstellen? Entweder war der Samen zu verkümmert, ich hatte ein bisschen einen kleinen Samen, also kleine Körner. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt hier wahrscheinlich diesen Bereich umjäten und muss ich brach liegen lassen. Ja. Jetzt vor 14 Tagen. Ja, ich bin ermattet jetzt in dem Punkt.
Vielleicht war es die falsche Zeit.
Nein, ich habe es zum richtigen Zeitpunkt gemacht.
Ich habe Winterweiz.
Winterweiz, ja.
Oder?
Ja, ja. Ich habe es zum richtigen Zeitpunkt. So. Also nochmal, ich finde es spannend, ich muss nur nach der Uhr gucken. Ich finde es spannend von der Frucht und von Erfolg. Habt ihr da noch irgendeine Ergänzung, dass ihr sagt, also jetzt, heute Abend bist du aber sehr kritisch. Also sowas darf ich fast nicht sagen. Ja? Weil wir sind ja nicht da die Vermarktungsstrategen oder so irgendwas. Wir sind in der Bibelstunde. Ja, wir sind in der Bibelstunde. Seid ihr so weit mal? Wie mir im Reinen, oder?
Also wie widerstrebt es, ein bisschen fruchtbar und Erfolg gleichzusetzen?
Ja, also ich finde es jetzt gut, dass du das sagst, ja. Du hast ja inneres Wehren, ja.
Genau.
Weil du eigentlich so den Gedanke hast, das ist eigentlich nicht messbar. Und Frucht, das ist ja etwas, was da ist, ja, warum auch immer. Und das ist einfach da und du darfst es nehmen oder du bist es vielleicht selber, aber da einen Erfolg abzuleiten, das ist eigentlich irgendwo, das hat mit Leistung zu tun, oder?
Ja, und ich denke halt, fruchtbar kann was sein zur Ehre Gottes. Und erfolgreich ist für mich.
Ja. Also, wir haben hier einen Punkt, wo eigentlich der Begriff Erfolg, obwohl es für eine Frucht gut sein muss, ja, also sie ist erfolgreich, sie ist zur Frucht gekommen, sie ist herausgekommen, gereift, das ist Erfolg, aber das darf man so nicht miteinander vergleichen. Würde ich so akzeptieren, ja? Wie gesagt, ich wollte euch ja nur auch begrifflich mal so ein bisschen einfach auf den Weg bringen. Gott gibt dir fruchtbares Leben. Das ist jetzt die Frage für heute Abend. Gut, den Text, den haben wir, da gehe ich gleich drauf ein. Fruchtbar. Ich bin mit dem Begriff fruchtbar nicht weitergekommen, muss euch ehrlich sagen. Ich habe immer gedacht, was ist fruchtbar? Okay, im Garten, da stehe ich hin, ist alles fruchtbar, ist gut, okay. Ich habe mir gesagt, ich drehe es um. Ich rede vom Gegenteil. Unfruchtbar. Bring mir einfach mal Worte, Begrifflichkeiten, unfruchtbar. Synonyme, Worte, die das Gleiche aussagen, also Eigenschaftsworte mit unfruchtbar. Ich wiederhole es dann nur mal, wenn man es ja nicht versteht. Sagt es einfach mal. Wer will? Reihum.
Für unfruchtbar.
Für unfruchtbar.
Verdorrt.
Gering.
Mach weiter.
Vertrocknet. Ausfall. Alt.
Gut, das reicht. Ich wiederhole es nochmal. Verdorrt.
Verwelkt.
Aber dann lassen wir es. Verwelkt. Verdorrt, gering, Ausfall, alt. Hab vielleicht noch eins vergessen. Stellt es euch mal vor, ob das für euch eine Wirkung ist, wo du sagst, oh, das möchte ich anschauen, das ist schön. Im Gegenteil. Gell? Ich war am Montag unterwegs, ich war auf einem Feld. Die Region war wunderschön, ein bisschen hügelig, ganz schöne Region, hügelig. Und du hast gesehen, die haben alle gesät, frisch. Und teilweise ist auch der Weizen schön rausgekommen. Und da war ein Acker und der war einfach richtig, ich sag's mal schwäbisch, der war richtig versaut. Da ist eine Straße, ein Weg vorbeigegangen, bin ich vorbeigelaufen. Das war für mich ganz unansehlich. Kennt ihr den Begriff? Ich wollte es gar nicht anschauen. Das war verwildert. Und dann hast du gewusst, dieser Landwirt, wo das macht, dem sein Anwesen wollte ich nicht anschauen. Da ist einfach vorne und hinter alles krumm. Das ist unschön. Das habe ich an dem Acker angesehen. Schon die Bearbeitung, wie da eine Gefahr ist und so. Und so Bilder habt ihr vielleicht auch. Gell? Und versteht ihr, wenn wir diesen Text jetzt lesen, dann kommen wir einfach etwas rein. Wir kommen da jetzt in einen Weinberg, wo der Herr Jesus uns erklärt, die Schönheit dieses Reiches, die Schönheit von dem, dass er da ist. Die Schönheit von dem, dass er der Weingärtner ist, dass er die Traube hegt, pflegt, dass er da guckt. Und da kommen wir in eine Richtung, wo er uns sagt, guck mal, wenn du das machst, wenn du die Fürsorge von mir gewähren lässt, dann hast du Leben, dann hast du wahrhaftiges Leben. Leben habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, weil es geht ja hier um das fruchtbare Leben. Was ist Leben? Ich habe einfach ein Wörtersynonym geschaut. Leben ist einfach etwas fristen. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Ein Leben fristen. Das gibt's.
Das ist aber negativ.
Das ist negativ. Aber man kann auch ein Leben leben, man kann aber auch einfach nur das Dasein eines Menschen betrachten. Was hat er für ein Dasein? Merkt ihr, ich rede jetzt gerade vom Leben. Aber hat er nur ein Dasein, dieser Mensch? Hat der Mensch eine Biografie? Ich habe dann zu mir gesagt, Leute, ich habe noch keine Biografie. Ich glaube, ich muss mich jetzt mal mit jemandem hinsetzen und sagen, du, eigentlich würde ich jetzt dir gerne mal meine Erkenntnis weitergeben und eine Biografie schreiben. Das wäre ja auch der Zeitpunkt, wo man sagt, ah, er ist bereit, von dieser Erde langsam abzutreten, ja, wenn er eine Biografie schreibt. Und sonst brauchst du ja keine schreiben. Ja? Was hat er für einen Lebensstil? Also was hat er für einen Stil? Ja, irgendein König, was führt er für einen Stil? Der ist ja öffentlich, ja? Ist der nachahmenswert, dieser Stil? Nee,
pompös.
Ja, ja einfach. Und da dachte ich, ja, und das, was hat das Leben für eine Reality? Also was für eine Realität? Ist der authentisch? Ist das Matthias vorne, hinten und immer? Ist der immer gleich? Oder ist der Variant? Wie so ein Perpetuum oder wie heißt denn das Tier, wo sich da immer das Chamäleon, wo sich da anpasst? Gell? Oder hat er die Wirklichkeit? Ist dem sein Leben Wirklichkeit? Dann können wir uns noch Gedanken darüber machen, im Zusammenhang, was Leben ist. Führt er ein Eigenleben? Ein Leben im Team? Ist er ein Teamplayer? Auf Deutsch ein Teamer einfach. Kann er mit einer Mannschaft umgehen? Ist er für andere da? Ist er nur für sich selbst da? Nimmt er von anderen? Gibt er? Hat er ein Leben der Fürbitte, ein Leben der Stärkung, ein Leben des Zuspruchs? Ihr merkt, ich könnte da noch eine ganze Stunde drüber reden, was Leben ist. Vom Verb her einfach leben, nochmal wiederholt, fristen, sich über Wasser halten, zubringen, darben. Ist schon hart, gell? Aber es ist einfach nur leben. Vom Adjektiv her, er ist lebendig, er hat sich verschrieben, er ist hingegeben. Er ist einfühlsam und so weiter. Seht ihr, es war jetzt für mich einfach nur ein Thema zu sagen, wir müssen uns einfach mal über diese Frucht Gedanken drüber machen, ob eine Frucht etwas ist, wo uns Leben verspricht. Ja, das Leben mit dieser Frucht, diese Verbindung, diese Konstellation. Also, ich habe vorher schon gesagt, macht euch doch mal Gedanken, was ihr für eine Frucht seid. Vielleicht kannst du jetzt mal das Ding da, das Bild mal präsentieren. Ich habe euch nur ein ganz kleines Bild. Auf der ganzen Welt gibt es ungefähr 40.000 Gemüsesorten. Ich dachte, es ist mehr, aber ich habe mich da verschiedentlich ein bisschen belesen. Aber 40.000 Gemüsesorten, das heißt Knoblauch, Mayo, was gibt es noch, Äpfel und so weiter, Birnen, das ist jeweils eine Sorte. Und da gibt es dann nochmal Unterteilungen. Es gibt allein 20.000 Apfelsorten. Also wenn du in der Sorte bist, dann gibt es nochmal 20.000 Äpfel. Und die unterscheiden sich, und deshalb habe ich gesagt, was wir sind, dick, fett, dünn, alt, jung. Und hier genau das gleiche, Farbe. Also das unterschiedliche Farben, die Größe, die Form, der Geschmack, der Nährwert, die Gesundheitsförderung, und es steckt alles in der Frucht drin. Hat eine Frucht eine Gesundheitsförderung? Hat sie eine Haltbarkeit, eine Verwendung, eine Kochbarkeit, einen Geruch? Und ich sage jetzt einfach, hast du einen Geruch? Hast du einen Eigengeruch? Riechst du gut? Stinkst du? Ja? Kann man dich lagern? Bist du immer der gleiche? Also im Sommer, im Winter immer der gleiche? Oder die gleiche? Muss man dich besonders zubereiten, damit du lachst oder damit du weinst? Also ihr seht, da steckt so viel drin. Was hast du für eine Kultur? Ja, bist du die Kultur der Sänger oder der Wonnebrocken? Oder was bist du? hätte dich gern vermehrt. Ich habe mal einen gehört, der hat gesagt, gibt es von dir noch mehr? Habt ihr das schon mal gehört? Also da heiratet einer eine Frau und dann sagt er, du, pass mal auf, du noch mal Schwester, ich habe nämlich einen Bruder, der will auch heiraten. Gell? Also gibt es von dir noch mehr? Oder gute Arbeiter, ja? Gibt es noch mehr von den Leuten? Gell? Da holt jemand Rumäne raus nach Deutschland und sagt, hey du, wo sind deine Cousins? Bring mal alle her, die sind alle tüchtig. Gell? oder die Anrichte. Wisst ihr, was eine Anrichte ist? Wer weiß das? Also wenn das Gemüse auf dem Tisch angerichtet ist, also anrichten, wie man es präsentiert, wie sieht es aus? Da kommt am Sonntag mal her und seht da das Buffet, das ist ja toll gemacht. Okay. Oder dann die Heilkraft von so einem Gemüse, von der Frucht. Also das sind jetzt nur Bereiche, ich habe bestimmt noch ganz viele vergessen, aber ich wollte es einfach mal so demonstrieren, was es alles gibt mit den Früchten. Ich bin jetzt immer noch in der Vorstufe. Wenigstens habe ich den Text schon gelesen. Gell? Stellt euch doch mal vor, ihr werdet so eine Frucht. Also ich bin jetzt halt die Erdbeere, aber jetzt suche ich nochmal eine neue. Ich suche mal was raus für mich. Ja, ich hab's. Also ich habe mich gefunden. Ihr habt auch bestimmt was gefunden. Ist einfach schön. Meine Frucht, wenn die jemand in den Mund nimmt, dann hat er so den Eindruck, dass er die Gesundheit wirklich, dass die jetzt in den ganzen Körper fließt und er möchte diesen Geschmack immer haben bei mir. Und vor allem, wenn man eine so Frucht isst von mir, also wer ich jetzt bin, dann möchte man nochmal eine. Ja? Und vor allem ist bei mir, bei meiner Frucht so, wenn man das aufs Brot macht und schneidet es in Scheiben, dann hat man den Eindruck, dass das Brot einen ganz anderen Geschmack hat irgendwo. Das ist einfach... Ist ganz anders. Ja? Hat ein bisschen einen scharfen Nachgeschmack bei mir jetzt. Ja? Und ist rötlich. Also bei mir ist es ein Radieschen. Ja? Okay? So, wer ist sonst noch was? Wer möchte was sagen? Das hört man jetzt hier nicht da auf dem Dings. Was möchtest du sein?
Ach so, ich.
Oder du, ja?
Mit der Karotte sei. Und eine Bohne,
okay. Ich sage jetzt keinen Namen, weil sonst ist es da drauf. Was möchtest du sagen?
Ich. Ananas.
Was ist da der so besonders an Ananas? Mhm. Magst du Menschen, die Ananas essen? Die magst du wahrscheinlich besonders, oder? Ist deine Frau auch gerade Ananas? Wisst ihr, manchmal ist es so, man hat ja Sympathisanten, gell? Also zum Beispiel, ich esse gern Ding, Stracciatella, das ist jetzt wahrscheinlich keine Frucht oder so, keine Ahnung, vielleicht doch. Und wenn ich Leute kenne, damit, wo auch Stracciatella essen, ich liebe die irgendwie. Da brauche ich gar nichts machen. Ja? Das geht über dann. Gibt es das Stracciatella, oder?
Eis mit Schokolade.
Ja, aber als Frucht.
Nee, das ist Schokolade.
Ist das Schokolade. Okay, jetzt kannst du wieder weg. Also vielen Dank, dass ihr das so ertragt habt. Gut. Ich möchte schon zum Text, aber es hat für mich einfach den Tiefgang. Ich möchte einfach, dass wir heute Abend gestolpert rausgehen. Ich habe mir noch Gedanken darüber gemacht. Kann es sein, dass wir irgendwie Menschen haben, wo wir denken, Mensch, diese Art, wenn wir jetzt die Fruchtarten hier haben, diese Art von Mensch, das, egal ob das ein Christ ist oder nicht, das ist irgendwas, der Mensch, der, ich mag den, ich finde den toll oder irgendwie so. Habt ihr da so Leute? Einfach so? Hast du jemand? Ich habe auch jemand. Oder vielleicht Bundespräsidenten gibt es ja auch gern welche. Was manche sagen, Konrad Adenauer war das Bundeskanzler, das ist jetzt falsch, also Bundeskanzler, aber Bundespräsident war auch. Viele haben zum Beispiel, mögen den Herzog, den Roman Herzog zum Beispiel, oder den Johannes Rau gab es ja auch als Präsident. Ja. Der jetzige Präsident, den haben manche auch gern. Weil er für ein Organ seiner Frau abgegeben hat und so weiter. Und da hat man manchmal so Empfindungen. Ja. Gell? Aber einfach Menschen, die jetzt gehen wir mal ein bisschen zum Geistlichen, ein fruchtbares Leben geführt haben. Also Menschen, die für uns von der Bibel her oder auch im Geschehen von der christlichen Welt für uns ein Vorbild sind. Wo ich sagen kann, der hat für mich einfach ein fruchtbares Leben geführt. Fruchtbar hingegeben, ja, selbstlos und so weiter. Habt ihr da einen Namen? Einfach, dass ihr auch mal ein bisschen, ich möchte da ein paar Namen mal haben.
Georg Müller.
Ich wiederhole es nicht. Georg Müller, okay. Also persönliche, der Papa, ja.
Martin Luther zum Beispiel.
Also Martin Luther, also wo die Thesenanschlag gemacht hat, ja, und für die Protestanten, ja, Martin Luther. Dann für mich Martin Luther King, Freiheitskämpfer in den USA. Von den Baptisten eigentlich ursprünglich, so viel ich weiß. Sonst noch was? Gibt viele, gell? Hudson Taylor, selbstlos, hat sich der angenommen, der Chinesen, hat sein ganzes Wesen, seine Natur, ihnen angepasst, ihnen zuliebe, hat sich verändert. Sein ganzes Aussehen hat er sich angepasst. Und dann natürlich aus der Bibel auch. Gell? Johannes der Täufer, Abraham, David, Hiob oder die Lydia, die Purpurhändlerin und so weiter. Also wir haben jetzt, denke ich, Bilder. Okay, dann gehen wir mal zum Text. Also schlagen wir nochmal auf. Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Ich möchte nur eine kleine Versanalyse machen. Gehen wir mal zum Vers 2. Oder als Einstieg, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Herr Jesus spricht von sich. Er ist der wahre Weinstock. Da sind wir uns einig, wir sind zu ihm gekommen. Er hat bei uns diese Basis in unserem Leben. Da sind wir uns alle einig. So wie ich euch kenne, alle sind in diesem Raum, dass wir sagen, wir folgen Jesus Christus nach. Ich habe Wiedergeburt erfahren. Ich möchte wirklich ihm nachfolgen. Und an diesem Weinstock möchte ich bleiben. Und jetzt kommt eben diese Sicht, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wir haben in der Neuzeit heute eigentlich oft das Problem, dass wir einen Text eigentlich von seiner ganzen Aussage so zerlegen, dass wir eigentlich alle Inhalte begreifen möchten und dass für uns alle Inhalte letztendlich ein Thema sind. Aber wenn wir das jetzt mal aus der Sicht des Weingärtners betrachtet, machte er, dieser Weingärtner, ein völlig normaler Prozess des, durch, des Erziehens eines Weinberges. Das ist völlig normal. Das ist nicht irgendwo, dass er einen bösen Hintergedanke hat, dieser Weingärtner. Er geht her, schaut sich diese Rebschöße an und sagt, das sind welche, die sind verkümmert. Und wenn ich die da noch dran lasse, dann ist das für das ganze Ergebnis einfach nur negativ. Ich muss die wegschneiden. Und da könnte man mit dem Weingärtner reden, der macht es. Der schneidet die übrigen Trieblinge weg und dann sind sie weg. Und dass er die sammelt und dann irgendwo verbrennt oder wegmacht, das ist völlig normal. Also da brauchen wir jetzt keine Dramatik drin sehen. Ja? Da brauchen wir jetzt auch nicht sehen, dass Gott ungerecht ist oder so. Aber er sagt aber auch, wir können zu ihm kommen, wenn wir ihn sehen, in seinem Licht. Und wenn wir das Kreuz erkennen. Das müssen wir einfach auch wissen, das kommt dazu. Also wir kommen nicht einfach nur so rein, na ja gut, Jesus, oh ja, ich bin auch für Jesus, ich bin mal gegen ihn oder so. Und na ja, jetzt könnte ich es ja mal probieren, ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Nein, so ist es nicht. Sondern es geht darum, dass ich dieses Kreuz, dieses Opfer am Kreuz auf Golgatha, das muss ich akzeptieren. Und dann bin ich ein Rebschoß von ihm. Und dann sorgt er für mich. Bedingungslos, ausnahmslos. Das hat keine Bedingungen, weil er liebt mich. Er hat mich zuerst geliebt. Und jetzt geht er her in Vers 2 und Er reinigt. Warum? Damit diejenigen, wo diesen kleinen Fruchtansatz haben, Stärkung erfahren. Liebe Geschwister, merken wir was? Wir erfahren Stärkung, wenn der Herr Jesus durch unsere Reihen geht. Da erfahren wir Stärkung. Er macht uns nicht platt, sondern er nimmt uns in seine Hand. Das ist ungefähr so, wie wenn er da die 99 Schafe, die lässt er einfach mal parken da im Pferd. Und dann guckt er nach dem einen. Und das ist doch im Gestrüpp irgendwo hängen geblieben. Da haben ja alle gemäht. Mäh, mäh, mäh. Und dann guckt er nach dem einen. Und das hat sich doch verheddert. Und dann nimmt er es hoch. Und wie heißt es dann im Wort Gottes? Und dann wird Freude sein über einen einzigen, der Buße tut. Weil das ist war verloren. Und jetzt ist es wiedergekommen. Jetzt hat er es gefunden. Und er trägt es und macht er fest. Und das ist genau das gleiche Bild. Bloß ist das halt nicht für die Schäfer, sondern das ist jetzt halt für die Weingärtner geschrieben. Aber das ist genau das gleiche Bild. So. Was sagt er zu uns? Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Liebe Geschwister, wie viele Worte habt ihr schon gelesen von Jesus Christus? Wie viel Überzeugungsarbeit hat Jesus Christus in eurem Leben schon anwenden müssen? Soll ich euch mein ganzes Leben aufführen, wo Jesus Christus bei mir Überzeugungsarbeit geleistet hat? Das passiert doch täglich, oder? Ist das nicht täglich, dass er mich überführt von Schuld und Gericht? Und dass er mich reinigt? Wie war das bei Petrus? Er wollte nicht, dass Jesus seine Füße wäscht, gell? Haben wir das letzten Sonntag gehört, kurz. Und als er sieht, dass Jesus ihn aber reinigen muss, dann sagt er, ja, dann mach's doch an meinen ganzen Körper. Und dann sagt er, nein, es ist notwendig, dass ich dich nur da reinige, wo du auch die Verschmutzung kriegst. Ja. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Es ist nicht irgendwo Fantasie bei uns oder ein philosophischer Gedanke, nein. Wir sind durch das lebendige Wort Gottes, das ist dieses gute Saat, diese gute Saat, sind wir zu diesem lebendigen Glaube gekommen. Das kann uns niemand nehmen. Ich brauche euch das nicht eintrichtern, das ist einfach die Erkenntnis, die haben wir. Und dann sagt er ganz einfach, und mir ist das jetzt ganz neu wieder bewusst geworden, der Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich habe das ganz plastisch mir vorgestellt. Stellt euch mal vor, dass diese Traube, die würde nur so am ganz kleinen Zipfel hängen. Die würde also selber denken, Mann, bin ich noch da dran? Bin ich noch dran? Was passiert denn? Sie kriegt bald keinen Saft mehr. Ja? Mir geht der Saft aus. Ich meine es wirklich so, gell? Und da sagt er, bleibt an mir. Bleibt doch an mir. Jetzt ist das eine Weintraube, also so die hellen, wie sagt man die weißen, oder? Gelbe Weintraube. Die ist gelb. Aber die wird gelb, die gelbe Frucht. Gelber Wein oder rote Weintrauben. Da ist doch ein Unterschied, gell? Aber der Herr Jesus, er verwendet die Bilder, weil die Bilder in der damaligen Zeit, die waren ja so klar. Da war so eine Weintraube, die war angeritzt, die war abgefatzt, da hat der Wind geschwind, ist über sie hergegangen und sie war fast am Abfallen, gell? So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also sagen wir mal, das Bedürfnis, an diesem Weinstock zu bleiben, das ist doch da. Das Bedürfnis. Vielleicht gibt es so eine Traube, die mal ein anderes Bedürfnis hat. Das kann ja sein, oder? Ich kann es mir jetzt gerade so gut nicht vorstellen. Was muss man denn da machen? Ich weiß es auch nicht. Ja, ja, das bleibt in mir. Da muss man sich einfach die Frage, wie können wir in Christus bleiben? Also kommen wir später noch dazu. Wie bleiben wir in Christus? Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Das bringt er hier was, das ist sehr schwer verständlich. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist das alles, was der Herr Jesus ihnen an Botschaft weitergegeben hat, an Neuem, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und das Wasser und die Gnade vor allem, was der Herr Jesus ihnen gebracht hat, den Jünger, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ich glaube, hier ist ein Geheimnis zuteil. Ich glaube, hier ist ein Geheimnis. Ich glaube, das Bitten, ich weiß es aber nicht, das ist meine persönliche innere Überzeugung, das Bitten geht um die himmlische Welt. Es geht hier um die himmlische Welt. Ich glaube, dass das Bitten, das ist meine persönliche Überzeugung, nicht das Bitten des Irdischen ist. Sondern Gott greift ein, uneingeschränkt, wo wir um etwas bitten, wo es um die Verherrlichung des Vaters geht. Ich möchte es nochmal wiederholen. Wenn es um die himmlische Welt geht, dann geht es um die Verherrlichung des Vaters, wo der Herr Jesus am Schluss mal sagt, damit du verherrlicht seist. Also wenn wir heute zusammenkommen, geht es nicht um uns. Es geht nicht um uns. Sondern es geht darum, dass der Vater verherrlicht wird, durch das, weil wir uns heute versammeln. Ist das Fluch? Das ist eine krasse Frage. Das ist Segen. Wenn wir zusammenkommen, weil wir über dem Wort Gottes uns befinden, weil wir über Gottes Wort uns Gedanken machen, dann ist das Segen. Er wird uns segnen. Wenn ihr heute Abend die Tür zumacht und geht raus, dann werdet ihr Gesegnete sein. Und das ist hier damit gemeint. Das ist meine Überzeugung. Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das ist etwas, das ist vom Text her eigentlich so unbegreiflich. Das heißt, Jesus vergleicht uns mit sich selber. Das muss man hier mal verstehen. Ich wiederhole es nochmal. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das heißt, er vergleicht eigentlich die Liebe, die er zum Vater hat, indem er das nämlich gemacht hat, den gehorsamen Vater gegenüber, vergleicht er mit dem, wie wir gehorsam sind, ihm gegenüber. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus bringt uns auf die gleiche Ebene, wie er selber war. So, am Vater gegenüber. In dem Text, da steht so viel drin, dass wir eigentlich letztendlich als Mensch überhaupt keine Daseinsberechtigung hätten, und nur durch das, dass Jesus hier das ermöglicht hat, sind wir auf dem gleichen Niveau wie Jesus Christus. Können wir uns das vorstellen? Heißt es mal anders, dass wir die Kindschaft erhalten haben? Haben wir die Sohnschaft erhalten? Wir haben sie erhalten. Und das ist auch ein Indiz dafür, warum viele Geschwister in der Verfolgung, wo sie steht, nur an einem festhalten können. Sie haben gesagt, ich habe mich dazu entschlossen, Jesus Christus nachzufolgen und dass er sich für mich hält. Während ich mich nämlich vor dem Vater bekenne, den werde ich auch vor dem Vater bekennen, sagt Jesus Christus. Und deshalb werden diese Geschwister in der Verfolgung das durchhalten. Weil sie sehen die Liebe des Vaters. Sie sehen die Liebe des Vaters, wie sich der Vater über sie erbarmt, obwohl er sich irdisch betrachtet, nicht über sie erbarmt. Aber welche Art von Christen sind wir? Sind wir Christen, die Erfolgschristen? Oder akzeptieren wir, dass wir gesegnete Christen sind? Dass Gott in unserem Leben etwas zulässt, was vielleicht Leid sein kann, Krankheit oder Hiob, und wir sind trotzdem gesegnet. Und das ist wichtig, dass uns das wichtig ist. Wir sind Gesegnete. Und wir sind nicht anders wie andere Menschen, wo es auch regnet und die Sonne scheint. Es ist immer genau dasselbe. Und jedes Unglück kommt auch über andere oder über uns. Aber es geht um die himmlische Angelegenheit. Und das geht es. Das ist das Wichtige. Also nochmal zurück. Gott schenkt dir fruchtbares Leben. Das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung, wie wenn ein Landwirt jetzt ausgeht und er sät das bearbeitete Feld und hat diese Hoffnung und hat diese Verheißung, dass nächstes Jahr über den Winter hinaus diese Frucht heranwachsen darf und er kann in Folge nach 9 oder 10 Monaten kann er ernten. Ist gewiss, ist eine Verheißung. Wir sind aber noch mit was Weiterem ausgestattet. Das haben wir da jetzt auch so ausgearbeitet. Wir haben zu dieser Themenreihe haben wir so ein kleines Büchchen von Bibelmemory und das sind Verheißungen. Und da war jetzt zum Beispiel das eine, dass also wir Gesegnete sind und dass wir ein fruchtbares Leben haben und dass wir im Besonderen mit folgenden Dingen ausgestattet sind. Also wir sind ausgestattet. Wir haben mehr oder weniger ein Zubehör, ja, sozusagen, in unserem Leben. Eine Zusatzausstattung, die uns für bestimmte Dinge einfach vielleicht widerstandsfähig macht oder besonders oder die Frucht einfach hervorschießen lässt. So kann ich es vielleicht sagen.
Anstelle von fruchtbares Leben, der dich erfülltes Leben aussetzt.
Ja, ich glaube, es gibt hier verschiedene Begriffe, wo man hier einfügen darf. Ja. Ich schreibe es mir auch auf, weil ich habe ja auch Begrifflichkeiten gesucht. Ich habe erfolgreich gefunden, ja, einfach so als Aufhänger. Aber erfüllt ist natürlich auch ein toller Begriff. Gell? Erfüllt hier oder fruchtbar. Und da gehst auch du selber damit um, zu sagen, was ist für dich der bessere Begriff, ja? Je nachdem, wo du eigentlich herkommst. Aber ich sage mal, erfüllt zu sein, das ist was Positives. Wenn du erfüllt bist, dann sage ich, wie machst du das? Komm, erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben. Ja? Und erfüllt ist auch nicht so irgendwo, dass du dich in den Vordergrund stellen willst. Fruchtbar ist ja so, dass du sagst, du, ich habe ein fruchtbares Leben. Also das sagt man normal nicht. Gell? Aber wenn du sagst, ich habe ein erfülltes Leben, kannst du auch sagen, ich hatte eins. Also stell dir mal vor, ich stelle mir vor, ich bin in meiner letzten Stunde, meine Kinder kommen und sagen, Papa, du musst jetzt gehen. Dann sage ich, ja, ich gehe jetzt dann. Und dann sage ich, ich hatte ein erfülltes Leben. Das darf ich doch sagen, oder? So meinte ich jetzt, ja. Vielen Dank. Also, was haben wir noch Zusatz? Denkt euch mal, stellt euch mal vor, ihr habt vielleicht ein Auto, das hat einen Geländegang. Oder ein Kind hat ein Fahrrad und hat Stützrädchen als Zusatz. Ich habe ein Fahrrad, habe eine Satteltasche dabei und eine Klingel. Also Zusatz, so Ausstattungen. Ja? Wir sind ausgestattet mit ein Fahrrad mit einem zusätzlichen Motor, also einem Elektromotor, ja, und einer guten langen Batterie. Ja, und da geht es noch viel besser. Und jetzt wollen wir das noch so ein bisschen rauskitzeln. Was ist das alles? Jetzt habe ich nur 1/4 Stunde Zeit. Mal gucken, wie weit wir kommen. Jetzt können wir mal vielleicht Bibelstelle aufschlagen, ich durfte dir vorlesen. Ich sage euch mal die Bibelstelle, dann könnt ihr es aufschlagen und vielleicht mit Hand sein, wer das lesen möchte. Und ich rufe euch dann auf. Also Johannes 14, Vers 12. Okay. Dann haben wir Johannes 7, Vers 38.
Das würde ich machen.
Das ist schon weg. Dann haben wir noch Jesaja 53, Vers 10 bis 12. Jesaja 53. 10 bis 12, dann lese es selber.
Ich kann es
lesen. Bitte? Ich kann's. Du kannst? Okay. Dann 1. Korinther 2, Vers 9. Ist das was?
Ja.
Gut.
Was war das 1. Korinther?
1. Korinther 2, Vers 9. Gut, machen wir mal das Erste. Also, wenn wir jetzt die folgende Bibelstelle hören, Johannes 14, Vers 12, dann werden wir staunen, was eigentlich Jesus uns zusagt. Bitte schön.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Die Herrn Luther übersetzt. Ja. Das ist jetzt etwas.
Ist alles gut. Und ich will einfach nur auf den letzten Teil eingehen. Der Herr Jesus sagt, er geht zum Vater. Okay. Was lässt er zurück? Nein. Was lässt er zurück?
Heiligen Geist.
Genau. Den Beistand, den Heiligen Geist. Und dieser Beistand, der Heilige Geist, ist nicht menschenabhängig, sondern er wirkt da, wo er will. Und deshalb kann Größeres passieren. Und wenn man die Geschichten von Menschen, von gläubigen Menschen zusammenfasst, was da je passiert ist, gell, die Menschen zum Glauben gekommen sind, in den Kriegen, wie Rettung erfolgt ist, Heilung und so weiter. Das sind ja so viele Geschichten. Gell. Allein diese Bekehrungsgeschichte von Menschen, die in Not zum Glauben gekommen sind und Rettung erfahren haben. Gell. Ja, ich möchte jetzt doch nur eine Geschichte erklären. Hans-Joachim Vogel, oder? Das ist der SPD-Vorsitzende. Kennt denn jemand? Einst?
Ja.
Ich glaube, Hans-Joachim Vogel hat er, glaube ich.
Ja, der eine Vogel war SPD, der andere CDU.
Ja, also, ja, ich glaube, der SPD. Der Peter Hanne hat mit ihm noch ein Interview geführt, der ist 93 Jahre alt geworden. Und auf jeden Fall, es war eines seiner letzten. Und Peter Hanne, man kann es nachhören, er hat ihn gefragt, was er denkt, wie das ist in seinem Leben, was er falsch gemacht hat oder gut. Und da sagt er, er hat in seinem Leben jetzt vor 10 Jahren eine Entscheidung fällen dürfen, Jesus Christus nachzufolgen. Ich habe das gar nicht gewusst. Jesus Christus nachzufolgen. Und er sieht nur eines, für ihn ist der Himmel da. Hat er so im Zeugnis-Interview gegeben. Das war ein Politiker, ein hoher Politiker. Und dann hat er gesagt, wenn es ihm 30 Jahre vorher passiert wäre, dann wäre das ganze Parteigeschehen, hätte einen anderen Verlauf gehabt. Hat er bezeugt. Gell? Und das finde ich, das ist Großes. Wenn Großes passiert, weil der Herr Jesus hat uns etwas gegeben und das ist der Geist Gottes und da dürfen wir uns drauf verlassen. Deine Bibelstelle geht in eine ähnliche Richtung, die kennen wir, die ist sehr bekannt. Johannes 7, Vers 38.
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Ich brauche da nichts dazu sagen. Da hat jeder ein eigenes Bild, was das für ihn bedeutet. So. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Einschub bringen aus Matthäus 13, Vers 23. Matthäus 13, Vers 23. In diesem Abschnitt wird davon gesprochen, wo der Herr Jesus sagt, das Weizenkorn, das wird hier auf gutes Erdreich fallen. Auf gutes Erdreich. Und in diesem Abschnitt wird davon gesprochen, wie vielfältig hier dieser Same Frucht bringt. Wie vielfältig wird da Frucht kommen? Ich habe es vorher kurz angesprochen. Also gucken wir es mal an. Das Kleinste wäre auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100-fältig, also ist vom Hohen, 60 und 30-fältig. Und wenn man das liest, Geschwister, das ist wichtig, hier ist keine Wertung. Also nicht mit schlecht oder nicht so gut, sondern das ist einfach nur diese Feststellung. Eine Vervielfältigung. Ich sage es mal so, bringen wir es ganz runter. In der Molekularangelegenheit, also in dem Bereich, wo Moleküle Vervielfältigung erfahren, zum Beispiel in der Polymerisation, da wird von Erfolg gesprochen, sobald sich ein Molekül zum anderen reiht, dann ist Erfolg da. Haben wir das verstanden? Weil dann ist was passiert. Dann ist durch die äußere Einwirkung hat sich eine Veränderung der Grundsituation verändert. Hat sie eingestellt, Entschuldigung. Und dann haben wir Polymerisation. Wenn wir Polymerisation haben, dann können wir Kunststoff machen, so viel wir wollen. Ja, Polymerisation. Aus einem Wenigen wird ganz viel. Was ist hier? Aus einem Wenigen wird 30-fach, wird 60-fach, wird hundertfach. Wir Schwaben, also wir Schwaben, wir dann gerne ein bisschen werten. Wir sagen, das ist recht oder es ist nicht recht. Aber Gott sagt, es ist recht. Das haben wir weit rausgelehnt. Gell? Wie hat Gott gesagt? Und es war?
Sehr gut.
Sehr gut. So, dann kommen wir zu Lori, Jesaja 53, Vers 10 bis 12.
Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen, er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihr Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat.
Also wenn wir diese Bibelstelle nochmal anhören, da geht es um zwei Dinge letztendlich. Er hat Nachkommen, die ihm nacheifern, die erkannt haben, er ist der lebendige Gott. Und dann wird geschrieben von den vielen, und was haben die erkannt? Dass er nämlich ihre Sünde getilgt hat. Und dann heißt es, er wird die vielen zum Raube bekommen. Das heißt, das ist das Gut, das er bekommt. Die wurden herausgeraubt. Ein Raub wurde entwendet, wurde genommen. Und er hat es für sich genommen. Was macht er mit denen? Er trägt sie zu Gott. Gell? Das ist die Bibelstelle. Das ist eine Jesaja-Bibelstelle. Das ist 700 Jahre vor Christus. Ist das weitergegeben worden? Ich denke, es sind 700 Jahre. Jesaja. Da war Christus noch gar nicht bekannt. Aber das ist eine messianische Bibelstelle, die hier davon spricht, dass Messias kommen wird und er wird Nachkommen haben. Sind wir diese Nachkommen, Leute? Das sind wir. Elisabeth, 1. Korinther 2, Vers 9.
Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
Kann. Da bedarf es keiner Erklärung. Ich habe einen Psalm, das hat jetzt mit dem eigentlich nichts zu tun, aber ich dachte, den muss ich einfließen lassen, weil der passt so zu dem Gedanken, ob wir eine Verheißung haben. Ja, Psalm 126, Vers 5. Ich lese nur den Vers vor. Psalm 126, Vers 5. Da heißt es, das ist ein Wallfahrtslied, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Vers 6 noch ergänzt, wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Das ist diese Passage, wo in Zion sie zurückkommen aus der Gefangenschaft und wo sie das Jerusalem wieder sehen. Wo sie das sehen. Sie dürfen das wieder erblicken aus ihrer Gefangenschaft und dürfen da reinströmen. Und was machen sie dann? Und sie nehmen das Saatgut und sie säen unter Tränen. Sie haben Freudentränen. Und dann werden sie ernten. Mir geht es manchmal auch in meinem Leben so, dass ich manchmal denke, Herr Jesus, was kann ich dir nur geben? Kann ich dir nur irgendwas schenken? In meiner Schwachheit. Was soll ich dir denn noch geben? Ich vermag doch gar nichts zu geben. Und doch ist es das Bewusstsein, das sagt, guck mal, ich bin in dir, ich bin doch in dem Schwachen mächtig. Ich bin doch in dir mächtig. Ich möchte mich doch ganz groß machen in dir. Du brauchst dich doch nicht mal messen. Du brauchst dich doch nicht mal wertschätzen. Irgendwo, ich bin doch für dich da. Das ist unser Trost. Wir haben eine Situation, wo wir so gering sind, wo wir nicht mal imstande sind, letztendlich ein Gebet zu sprechen. Und doch ist Jesus da und bringt durch unser Erinnerungsvermögen eine Melodie eines Vogels in unsere Mitte. Und dann werden wir wieder lebendig. Und dann sagt er, ich bin für dich da. Ich bin einfach für dich da. Ich komme zum Schluss. In Römer 8, die Verse 14 bis 16. Römer 8, 14 bis 16. Da zeigt er uns nochmal, Paulus, er zeigt uns auf, was haben wir für eine besondere, welches Verhältnis haben wir zum Vater? Und das ist ihm auch Trost. Und er zeigt uns das nochmal auf. Römer 8, Vers 14 bis 16. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon Knechte, ich habe schon Kontakt zu Knechten gehabt. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das war wirklich so, ich habe Kontakt zu Knechten gehabt. Und ich weiß der Unterschied zwischen einem Knecht und einem Erbe. Oder wie heißt es hier, einem Sohn. So, hat von euch jemand schon mal eine Berührung mit einem Knecht gehabt? Oder mit einer Magd?
Ja, Stallknecht zum Beispiel. Ja.
Genau, ich meine wirklich einen Stallknecht. Ja? Also ich in der Schweiz, da sind auch Knechte, das sagt mir jetzt nicht mehr, aber bis vor 5 Jahren haben wir da immer noch Knechte gesagt, die haben also Knechte gehabt. Und die haben mehr oder weniger für eine bestimmte Anstellung hier gearbeitet, aber die hatten kein Recht. Und das hast du deine Leute angemacht. Die haben nur gemacht, was man zu ihnen gesagt hat. Die haben weiter nicht gedacht. Du kennst das auch. Okay? Die Verdingkinder zum Beispiel und so weiter. Habt ihr auch schon mal gehört. Mhm. Oder dann im süddeutschen Raum waren ja auch Mägde oder da waren sie die eingestellt, diese im Haushalt, das wisst ihr jetzt weniger. Im Haus, wie haben die Kaiser? Die Mägde, wo da Käufer haben. Ja. Und das ist hier der Unterschied. Gell? Also wir sind Söhne, Töchter sind wir. Aber auf was, ist noch, auf was ich noch abzielen möchte, ist, wo Paulus uns auch deutlich macht, dass es auch für uns eine Verantwortung gibt, wo wir uns dann auch in die Verantwortung begeben. Das ist Römer 6, Vers 22. Römer 6, Vers 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung? Das bedeutet einfach diese Reinigung, das Bewusstsein. Ich bin für Gott da. Wir sind eins. Das ist die Frucht der Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Und das gehört zusammen. Also die Heiligung gehört dazu. Ich kann vom Knecht nicht erwarten, dass ich ihm ansehe, dass er zu dem und dem Herr gehört. Aber vom Sohn, von der Tochter kann ich das erwarten. Und die letzte Bibelstelle, die fasst es ganz toll zusammen, wo die Heiligung nochmal ein Thema ist. Ich komme jetzt am Schluss zur Heiligung. Ich reiße aber kein neues Thema an. 1. Korinther 1, Vers 30. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also nochmal 4 Dinge. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, durch Jesus Christus zur Gerechtigkeit und Heiligung und ganz am Schluss kommt die Krönung, die Erlösung. Gibt Gott dir fruchtbares Leben? Ich glaube, wir durften dieser Frage heute nachgehen und ich bin überzeugt, wir dürfen getrost nach Hause gehen und wissen, Jesus Christus, er ist derjenige, der uns, wenn es auch manchmal schmerzt, reinigt, der uns zurechtbringt, der uns in seine Gemeinschaft führt, auch in Gemeinschaft der Heiligen, das gehört ja auch dazu. Wir sind nicht allein, wir haben Verantwortung füreinander. Und in diesem Bild dürfen wir dann diese Frucht bringen. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich sage, ich wollte es am Anfang eigentlich auch sagen, aber ich sage es jetzt am Schluss. Wir Gläubige, wir haben in unserer Gesellschaft, in unserer modernen Zivilisationsgesellschaft, man redet ja von der Postmoderne, haben wir verlernt, dass wir uns, dass wir teilen. Ja, wir sind heute Abend zusammengekommen und wir haben Belange weitergegeben, Gebetsanliegen und so weiter. Vor 50 Jahren war das normal, dass man sich abends noch irgendwo besucht hatte. Dass man draußen saß, an der Straße, am Weg, auf der Bank und hat sich noch ausgetauscht über Gott und über die Welt. Aber guck doch mal, wo die Menschen sich noch austauschen. Wo du noch vom anderen irgendwas erfährst oder weißt. Wenn wir uns in der Gemeinde nicht mehr austauschen, dann brauchen wir auch nicht mehr füreinander beten. Ich sage das nur, weil die Rebe, da sind verschiedene Früchte dran. Und die hängen alle irgendwie zusammen an dem Weinstock. Da ist nicht eine einzige Traube irgendwo und nochmal eine und alle kommen dann zusammen. Sondern es ist ein Verbund. Und deshalb kann es auch nicht sein, dass wir allein unseren Glauben leben, sondern wir leben ihn in der Gemeinschaft. Wir leben ihn in der Gemeinschaft. Und deshalb haben wir Versammlungen. Das steht in der Bibel drin, Versammlungen. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist die Prinzipien der Gemeinschaft. Die Prinzipien der Gemeinde. Die Gemeinschaft. Möchte Gott Gemeinschaft mit seinen Menschenkindern? Hier ist genau dasselbe Prinzip. Vielen Dank für eure Mitarbeit und für eure Geduld mit mir.